Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Ein herzliches Moin aus Hamburg und zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Wir wollen uns heute noch einmal und möglicherweise nicht zum letzten Mal mit der Grundsteuerreform beschäftigen. Vor einigen Monaten hatten wir zu diesem Thema schon den Finanzsenator Andreas Dressel zu Gast. Heute geht es weniger um die Ziele und Absichten der Reform, sondern mehr um die praktischen Fragen. Und darüber informieren Ulf Schelenz, Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Schelenz.
Moin, moin.
Und Thorsten Flom, Vorsitzender des Verbandes.
Moin.
So, mein Name ist Annette Bethün, ich bin freie Journalistin und darf Sie als Moderatorin durch diese Folge führen. Bevor wir einsteigen, finde ich, sollten wir nochmal einen kleinen Rückblick machen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt vor einer Grundsteuerreform stehen? Wobei jetzt ist auch nicht richtig, denn die soll ja auch erst 2025 in Kraft treten.
Die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht war ausschlaggebend in der ganzen Sache und hat den Stein ins Rollen gebracht. Das war im April 2018, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Grundsteuerbemessung verfassungswidrig sind. Und das Bundesverfassungsgericht hatte seinerzeit aufgegeben, dann, dass eine gesetzliche Neuregelung her muss, die dann ab 2025 gelten soll.
Hat das Bundesverfassungsgericht wirklich etwas zur Rechtmäßigkeit der Einheitsbewertung gesagt? Ich dachte immer, eigentlich hat sich das Bundesverfassungsgericht darüber beklagt, dass diese Einheitsbewertung nie mehr stattgefunden hat. Denn hätte man die Einheitsbewertung gemacht, so wie ja auch das Bundesmodell es eigentlich ja vorsieht, laufend neu zu bewerten, und hätte man die Einheitsbewertung eben auch laufend wiederholt, wäre es wahrscheinlich unschädlich gewesen. Ich glaube, das Problem war wirklich, dass man einfach gesagt hat, jetzt haben wir eine Einheitsbewertung von 1964 und der Rest ist uns jetzt wurscht. Und das war dann, glaube ich, der Grund dafür, dass das Verfassungsgericht dann irgendwann gesagt hat, so geht es dann eben dann doch nicht, weil die Werte der Immobilien haben sich so unterschiedlich entwickelt, dass die verschiedenen Einheitswerte diese Wertunterschiede eben nicht mehr vernünftig abbilden können. Nicht?
Völlig richtig. So war es in der Tat an der Stelle, dass dort eben völlig veraltete Werte zugrunde worden sind und eigentlich jedem klar sein musste, so geht das auf Dauer nicht weiter. Und dann kam eben diese Entscheidung dazu.
Aber das zeigt ja schon, wie hochkomplex dieses Thema ist, dass Sie beide als Juristen erstmal überlegen, wie war denn jetzt eigentlich der Hergang? Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch nochmal was recherchiert. Da geht es um den Gleichheitsgrundsatz. Da hat sich das Bundesverfassungsgericht darauf bezogen, dass das Gleichheitsprinzip nach Artikel 3 des Grundgesetzes nicht eingehalten wird. Aber, und wie gesagt, die Werte von 1935 im Osten Deutschlands und in Westdeutschland 1964 oder 65 waren das, glaube ich. 64, ne? Wirklich ganz alt. Aber wie gut sind denn nun die Grundeigentümer in Hamburg über all dies informiert, Herr Flom?
Also sie können zumindest sehr gut informiert sein, denn es gibt eine Website vom Grundeigentümerverband, wo alle Informationen, die zur Hamburger Grundsteuer erforderlich sind, draufstehen. Es gibt auch eine Website bei hamburg.de, die ist auch sehr gut, die ist sehr übersichtlich. Es gibt dort Steuerformulare bereits als Vordruck veröffentlicht, was andere Bundesländer noch nicht haben. Es gibt einen Erlass, den Entwurf eines Erlasses, muss man ja noch richtigerweise sagen, der im Netz steht. Also von daher alles eigentlich optimal vorbereitet. Es ist jetzt an den Bürgern, diese Informationen zu nutzen, sich die anzuschauen und entsprechend darauf zu reagieren. Und da bin ich sehr gespannt, ob die Bürger das dann auch machen.
Herr Schelenz, es ist ja eigentlich ein sehr enges Zeitfenster, wenn man mal darüber nachdenkt, dass jetzt eine Erklärungsfrist, das ist wohl der Fachbegriff, vom 1. Juli bis 31.10. zu machen ist. Wie sieht das bei Ihnen in der Beratung aus? Merken Sie jetzt so langsam, dass der Druck wächst und dass die Leute sagen, oh Gott, ab dem 1. Juli muss ich also im Grunde alles schon zur Hand haben?
Das ist so, wir stellen fest, dass langsam das Thema mehr und mehr in den Fokus rückt. Das fing vor, na, ich sag mal, 6 Wochen an, da kamen die ersten und jetzt ist es wöchentlich so, dass dort mehr und mehr Nachfragen kommen. Und wir sind beim Grundeigentümerverband sehr gut vorbereitet auf das Thema. Wir haben 3 Kollegen, die dort speziell geschult worden sind. Alle anderen Berater sind aber auch in der Lage dazu, insbesondere zu unserem Hamburger Modell was zu sagen. Also das Thema kommt mehr und mehr in die Köpfe und das ist auch gut so, denn Sie haben es gesagt, die Frist ist sehr kurz, von Juli bis Ende Oktober.
Vier Monate.
Zeit, muss abgegeben werden. Und es ist auch schon von Herrn Dr. Dressel gesagt worden, es gibt da keine Fristverlängerungen, wenn dann wirklich nur ausnahmsweise und grundstücksbezogen. Also nicht nach dem Motto, ich habe einen Steuerberater, dann ziehe ich das Ganze in die Länge und habe eine automatische Fristverlängerung. Das ist nicht der Fall, sondern man muss wirklich die Frist einhalten, sonst drohen Verspätungszuschläge.
Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass das so eng gehalten wird, dieses Zeitfenster? Ist immerhin eine der größten Reformen der letzten Jahrzehnte.
Naja gut, die haben ein bisschen Zeitdruck. Das Verfassungsgericht hat ja Fristen festgelegt und Fristen im Urteil auch ausgesprochen. Und eine Frist ist, dass das neue Recht zum 1. Januar 2025 gelten soll. Und wenn es dann nicht gilt, dann gilt gar keine Grundsteuer mehr. Und deswegen hat man da schon ein bisschen Eile.
Ich meine, nur man hätte auch sagen können, ein halbes Jahr haben die Grundeigentümer Zeit,
ja,
das zu sammeln.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist die Angabe oder sind die Zahl der Angaben, die man in den Erklärungsvordrucken machen muss, ist eigentlich überschaubar. Und deswegen wird die Frist höchstwahrscheinlich zumindest für die Gutwilligen auch reichen, zumal man ja jetzt schon den Leuten auch sagt, was sie an Informationen schon benötigen oder sich schon mal besorgen sollten. Also von daher, das kann durchaus funktionieren. Danach geht ja dann die Hauptarbeit erst los in den Finanzämtern, wenn dann eben die Steuern dann einzeln berechnet werden sollen und der Hebesatz muss ja schließlich auch noch festgesetzt werden.
Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wollte ich noch mal kurz diese Frage einfügen. Die Grundeigentümer werden jetzt aber nicht noch mal extra angeschrieben von den Finanzämtern, oder?
Doch, das ist so vorgesehen. Ursprünglich war das in der Tat nicht vorgesehen. Ähnlich wie wir das bei der Dichtheitsprüfung hatten, da sind die Eigentümer ja auch nicht angeschrieben worden, damit sie ihre privaten Abwasserleitungen prüfen. Jetzt hat Herr Dr. Dressel allerdings gesagt, alle Eigentümer sollen angeschrieben werden. Von daher wird da ein entsprechendes Schreiben kommen.
Und wollen wir jetzt mal in Medias Res gehen? Also in Hamburg folgt ja nicht, wie die Mehrheit der Länder, dem Bundesmodell, sondern hat die Länderöffnungsklausel genutzt, um ein eigenes Grundsteuermodell umzusetzen. Wer von Ihnen möchte jetzt kurz erklären, warum das so ist und worauf es bei diesem Modell ankommt?
Na Gott, warum das so ist? Das Bundesmodell hat als einen Faktor, einen von vielen, die Bodenrichtwerte. Und die Bodenrichtwerte in Hamburg sind ja in den letzten Jahren ein bisschen durch die Decke gegangen.
Ein bisschen ist gut, ja.
Ja, es ist ja so, dass die Bodenrichtwerte den Immobilienmarkt widerspiegeln. Und wenn in einer Großstadt wie Hamburg besonders hohe Nachfrage nach Grundstücken herrscht, dann steigen die Preise. Und es macht auch aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, da dann für die Bodenrichtwertfestsetzung irgendwo dran rumzumanipulieren, wie es dem einen oder anderen Politiker ja auch schon in den Sinn gekommen ist, um die Bodenrichtwerte künstlich niedrig zu halten. Nein, die Bodenrichtwerte sollen das widerspiegeln, was am Markt passiert. Das heißt aber dann auch für die Grundsteuer, dass man dann eben auch von dem Modell, das man jetzt in Hamburg gewählt hat, dass man eben auch im Prinzip eine Steuerbemessung hat, die auf Dauer gelten soll, wegkommen müsste zu einer, wie das Bundesmodell es auch vorsieht, zu einer regelmäßigen Neubewertung. Und den Aufwand wollte man in Hamburg auch nicht treiben, zumal man dann in Hamburg auch immer noch das Problem gehabt hätte, dass die Bodenrichtwerte dann natürlich dann auch dazu geführt hätten, dass die Steuern theoretisch steigen. Man hätte die Hebesätze dann wieder möglicherweise senken müssen. Den ganzen Firlefanz wollte man sich in Hamburg gerne schenken und deswegen eben das Hamburger Modell. Ich halte das für sehr vernünftig.
Man muss dazu sagen, dass Herr Dr. Dressel seinerzeit verschiedene Modelle angedacht hat in der Tat und hat überlegt, was ist das Beste für Hamburg. Und er hat sich letztlich für das Modell entschieden, wo die Ausschläge bei den Einzelnen im Mittel am geringsten sind. Das heißt, wo im Vergleich zu dem, was an Grundsteuer in der Vergangenheit erhoben worden ist, zum neuen Modell eben man möglichst dicht beieinander ist. Und das war am Ende das Wohnlagemodell und deswegen kam es dann eben auch dazu.
Okay, dann wollen wir doch mal einfach mal im Einzelnen durchgehen, was die Grundeigentümer, was die Immobilienbesitzer jetzt demnächst alles zur Hand haben müssen, um eine gute Erklärung abgeben zu können. Herr Flom, was muss man zur Hand haben? Welche Unterlagen sind für die Steuererklärung notwendig?
Naja, also zunächst einmal irgendwelche Unterlagen, aus denen sich die Fläche von Grund und Boden ergibt. So, das ist im Zweifel der Grundbuchauszug. Ich brauche dann noch ein bisschen mehr, ich brauche noch die Gemarkung, ich brauche das Flurstück. Alles das kann ich dem Grundbuchauszug entnehmen. Also von daher sollte sich jeder, der es jetzt nicht aktuell hat, einen Grundbuchauszug besorgen. Dann ist der Teil der Steuererklärung sozusagen glatt. Mhm. Dann, und das ist etwas komplizierter, braucht es die Flächen von Nutzfläche, also Nutzungseinheiten und von Wohneinheiten.
Herr Schelens, die Frage ist ja nun, ob auch wirklich Leute, die eine ältere Immobilie gekauft haben, alle diese Unterlagen auch gleich zur Hand haben. Das stellt doch bestimmt auch ein Problem dar, wenn man ein ganz altes Haus hat aus den Jahren 32 oder 34.
Genau, das kann natürlich zum Problem werden. Es gibt insofern Erleichterungen, dass man zum Beispiel die Flächenangaben auch aus Bauunterlagen, sofern man die noch hat, entnehmen kann, aus Mietverträgen, aus Kaufverträgen, aus Wohngeldabrechnungen und so weiter. Wenn man diese Informationen dann hat, ist das wunderbar. Habe ich jetzt gar nichts mehr? Also nehmen wir mal an, das alleinstehende Haus und das ist uralt und ich habe nie eine Wohnflächenberechnung gemacht, Bauunterlagen habe ich nicht mehr. Dann wird man in der Tat genötigt sein, in Anführungsstrichen dort eine Wohnflächenberechnung machen zu lassen. Das kann man natürlich aber auch gerne machen mit unseren Architekten vom Grundeigentümerverband. Mhm. Das kostet zwar dann auch Geld, aber ist überschaubar. Die Kosten sind da echt überschaubar. Und deswegen muss man dann allerdings tätig werden und muss eine Wohnflächenberechnung anfertigen lassen.
Wobei Wohnflächenberechnung ist wahrscheinlich fast ein bisschen viel, denn im Prinzip kann man das auch selber ausmessen. Also jedenfalls für die eigene Eigentumswohnung oder für das eigene Einfamilienhaus, man muss allerdings auch wissen, welche Flächen dann dazugehören. Nicht? Also genau. Da gibt es ja dann auch noch so spezielle Besonderheiten, zu denen wir ja sicherlich auch gleich noch kommen werden. Aber vom Grundsatz her kann man das natürlich auch selber. Ich empfehle allerdings auch, lass es lieber den Fachmann machen, dann zahlt man eben einmal dafür. Aber dann hat man eben auch die Berechnung und hat sie dann auch für die Zukunft. Man wird ja nicht ärmer dadurch
letztendlich. Ja, aber es gibt ja auch noch die Betriebskostenabrechnung. Auf der Grundlage könnte man das vielleicht auch machen.
Das kann man auch machen, das ist richtig. Aber da muss man eben trennen. Wir haben auf der einen Seite den Einzeleigentümer mit seiner Eigentumswohnung, wo er keine Wohnflächenberechnung möglicherweise hat, weil immer nur nach Miteigentumsanteilen abgerechnet wird und keiner mehr Wohnflächenberechnung hat beim alten Haus. Oder den Einfamilienhauseigentümer, die haben in der Tat häufig nicht unbedingt aktuelle Wohnflächenberechnungen. Für den Vermieter ist es anders, der kann eben in der Tat, es sei denn, er hat da immer völlige Quatschzahlen drin gehabt in seiner Betriebskostenabrechnung, aber der darf eben auch im Zweifel nach den Werten der Betriebskostenabrechnung da ansetzen. Das funktioniert schon. Obwohl es ja eigentlich die Berechnung nach der Wohnflächenverordnung sein soll, die dort zugrunde gelegt wird. Da geht man einfach davon aus, dass die Abweichungen wahrscheinlich nicht so groß sein werden.
Ja, aber wie so oft, gerade wo Sie es sagten mit der Verordnung, Wohnflächenverordnung, der Teufel steckt ja oft im Detail. Wollen wir mal erläutern, wie es dann tatsächlich aussieht, wenn ich zum Beispiel jetzt das Dachgeschoss ausgebaut habe und sich dort ein Hobbyraum befindet. Wie wird der jetzt damit hineingenommen in diese
Berechnungen? Ja, das ist eben genau das Problem beim Dachgeschossausbau. Wenn ich dort Wohnfläche geschaffen habe, dann zählt die auch natürlich zur Wohnfläche dazu. Wenn ich dort aber nur Hobbyräume geschaffen habe, weil der zweite Rettungsweg fehlt, das ist ja mehr ein baurechtliches, kein steuerrechtliches Problem, dann habe ich dort eben keine Wohnfläche, auch wenn ich da wohne, auch wenn ich da ein Schlafzimmer habe, ein Kinderzimmer habe, wie es ja sehr häufig gerade bei ausgebauten Dächern, Dachgeschossen in Einfamilienhäusern der Fall ist. Da habe ich dann eben da oben Wohnfläche, eigentlich von der Nutzung her, ist aber rechtlich Hobbyraum. Und als Hobbyraum würde ich immer denken, zählt es nicht zur Wohnfläche dazu. Das heißt, diese Räume müssen bei der Grundsteuerbemessung nicht angesetzt werden.
Und es wird auch so weiter nicht überprüft. Also man darf da schon selber seine Maßstäbe da,
also naja, also das mit der Überprüfung ist so eine Sache, nicht? Wenn jetzt man sich überlegt, dass die Finanzämter in jedes Objekt in Hamburg jemanden schicken sollen, der überprüft, wie das so ist mit der Wohnflächenberechnung oder noch viel schlimmer mit der Nutzflächenberechnung, dann werden die wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre nichts anderes zu tun haben, mhm. als die Angaben in den Steuererklärungen zu überprüfen. Das wird nicht passieren. Mhm. Deswegen wird normalerweise der Einzelne wahrscheinlich eine Ewigkeit auch mit völlig falschen Angaben da irgendwo über die Runden kommen. Aber ich halte trotzdem nicht so viel davon. Soll man einmal richtig machen, dann hat man es auf der sicheren Seite.
Herr Schielenz, wie ist das denn mit Schuppen auf der Fläche, auf dem Grundstück und Garagen? Werden die da mit einbezogen?
Also auch da gibt es eine Spezialregelung. Bei Garagen ist es beispielsweise so, dass die ersten 50 Quadratmeter nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wenn ich eine Garage von 60 Quadratmetern habe, werden 10 angesetzt und 50 Quadratmeter nicht. Dasselbe gilt bei Nebengebäuden, wobei da bis zu 30 Quadratmetern Nebengebäude nicht angesetzt wird. Und alles, was drüber ist, wird dann als Nebengebäude angesetzt.
Allerdings auch wieder nur bei Wohnungen.
Wollte ich gerade sagen, der Wohnaspekt ist ja ganz wichtig. Ja, ne?
Das sind auch Regelungen, die gelten nur für Wohnungen. Bei Gewerbeflächen ist das anders. Da zählen alle Flächen, die für das Gewerbe irgendwie genutzt werden können, eben dazu, zur ansetzbaren Fläche.
Okay, also wie ist das mit dem Fahrradkeller dann?
Ja.
Jetzt wird es hochflimmer.
Naja, es kommt immer drauf an, wer nutzt diesen Fahrradkeller? Fahrradkeller, der überwiegend von den Wohnungsnutzern genutzt wird, der zählt im Zweifel wieder gar nicht dazu. Ein Fahrradkeller, wo auch Gewerbemieter ihre Fahrräder abstellen, da stellt sich dann die Frage, wer nutzt ihn überwiegend? Wenn es überwiegend die Wohnungsnutzer sind, bleibt es dabei, dann wird er gar nicht angerechnet. Wenn es überwiegend Gewerbe ist, dann zählt er im Zweifel zur Gewerbeeinheit dazu.
Okay, also das heißt, der Gewerbemieter muss dann für einen Raum zahlen, den er eventuell gar nicht so sehr nutzt.
Naja, die spannende Frage ist ja immer, wer zahlt am Ende die Grundsteuer, nicht? Denn das eine ist die Berechnung der Grundsteuer. Das sind die Flächen, die dort für die Berechnung zugrunde gelegt werden. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist die Frage, wer zahlt sie am Ende und wie wird sie umgelegt? Mhm. Und normalerweise bekomme ich einen Grundsteuerbescheid fürs Haus. Und oder fürs Grundstück, aber eigentlich dann eben fürs Haus. So, und unter den Mietern des Hauses teile ich die Grundsteuer auf. Und das tue ich nach dem Flächenmaßstab. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, mit welchen Berechnungsgrundlagen denn jetzt welche Einheit dort eingeflossen ist in die Grundsteuerbemessung, da verteile ich schlicht nach Wohn- und Nutzflächen. Okay. Das so, und dann spielt das da dann wieder keine Rolle, beziehungsweise dann zahlen die Wohnungsnutzer dann eben auch letzten Endes mit.
Okay. Ein Steuerbescheid für ein Zinshaus, ne? Ja. Das ist ja das Entscheidende. Also ich frage mich gerade, nehmen wir mal an, wir haben eine Eigentumswohnung, eine WEG, haben einen Fahrradkeller dort und wir sagen, der Fahrradkeller wird von den Wohnungsmietern genutzt. Das heißt, der Fahrradkeller spielt an der Stelle bei der Wohnfläche grundsätzlich eine Rolle.
Keine Rolle.
Bis zu 50 Quadratmeter keine Rolle, ne? Das ist ja glaube ich, die Ausnahmevorschrift.
Nee, bis bei Garagen werden es 50 Quadratmeter.
Sorry, okay, richtig, bei Garagen. Und der Fahrradkeller spielt dann keine Rolle, weil er Nutzfläche ist und keine Wohnfläche ist im Rahmen einer WEG. Das heißt, ich als Wohnungseigentümer muss diesen Fahrradkeller eigentlich gar nicht angeben und lasse ihn völlig unberücksichtigt.
Richtig.
So läuft es. Ja, alles richtig. Klar, wunderbar.
Ja, also wir merken, das ist ein hochkomplexes Thema, ganz wichtig, aber deshalb auch die Beratung des Grundeigentümerverbandes und dass man eben auch die entsprechenden Webseiten von Hamburg selbst nutzen kann. Das sollten wir nochmal darauf hinweisen, werden wir auch darauf verlinken. Herr Flamm, wie ist das denn? Also wenn ich diese Angaben gemacht habe, da gibt es ja noch weitere wichtige Punkte. Stichwort Ermäßigung. Was muss man da wissen?
Also für Wohnraum und in einem Punkt auch für Gewerbe gibt es noch weitere Steuerermäßigungen. Also erstmal fangen wir mal mit dem Wohnraum an. Wohnraum ist bei der beim Grundsteuermessbetrag nur mit 70% anzusetzen, im Gegensatz zu 100% für Gewerbe. Das ist schon mal der erste Punkt. Das wird automatisch erfolgen, da muss man auch nichts zu erklären. Dann gibt es einen weiteren Rabatt von 25% für Wohnungen in normaler Wohnlage. Auch das wird im Veranlagungsverfahren automatisch berücksichtigt. Dazu muss ich keine Angaben machen.
Stellt das Finanzamt auch fest, um welche Lage es sich handelt?
Ja,
Also da muss ich als Eigentümer nicht irgendwie nochmal irgendeinen Nachweis bringen.
Nein, es reicht die Adresse. Es gibt das sogenannte Wohnlagenverzeichnis, wo ich über die Adresse ermitteln kann, ob ich in normaler oder guter Wohnlage bin. Wohnlagenverzeichnis finden Sie beispielsweise auch über unsere Homepage verlinkt.
Mhm. Also das aktuelle Wohnlagenverzeichnis, es wird dann noch einmal weiter aktualisiert. Es gibt ja auch noch einen Mietenspiegel vor der Erhebung der neuen Grundsteuer und das Wohnlagenverzeichnis, das für diesen Mietenspiegel genommen wird, wird dann auch für die Grundsteuer nochmal gesondert erlassen. Also das sind dann schon zwei verschiedene Rechtsgrundlagen, aber es wird im Prinzip genau das Gleiche in dem Wohnlagenverzeichnis für die Grundsteuer stehen, wie es auch im Wohnlagenverzeichnis für den Mietenspiegel steht. So, das sind die beiden Ermäßigungen, die automatisch berücksichtigt werden. Dann gibt es eine Ermäßigung für denkmalgeschützte Gebäude. Wobei da ist eben auch der besondere Fall, Denkmalschutz kann eben auch für Gewerbeeinheiten bestehen. Das müssen nicht unbedingt Wohnungen sein. Deswegen ist das jetzt eine Ermäßigung, die einzige im Übrigen, die auch bei Gewerbeobjekten tatsächlich zum Tragen kommen kann. Das muss ich erklären. Da muss ich in der Steuererklärung eine Anlage ausfüllen und erklären, dass das Objekt unter Denkmalschutz steht.
Und eine Ermäßigung beantragen.
Und eine Ermäßigung ausdrücklich beantragen, okay. Richtig. So, und genauso ist es bei öffentlich geförderten Wohnungen. Das ist dann wiederum nur für Wohnungen. Und da gibt es auch nochmal einen Rabatt von 25%. Das muss ich auch ausdrücklich beantragen. Mhm. Und das wiederum ist dann ein bisschen komplizierter, weil das nämlich in dem Formular mit Kennziffern erfolgen soll und welche Ermäßigungstatbestände sich dann hinter welcher Kennziffer verbergen, das erfährt man dann, wenn man die Anleitung zum Ausfüllen der Formulare liest. Da muss man dann also sich schon ein bisschen vorbereiten, okay, auf das Thema.
Braucht man dafür einen Steuerberater? Ich habe so langsam den Eindruck.
Nein.
Also, das ist eine Frage, die häufig uns gestellt wird. Ja. Viele unserer Mitglieder schreiben uns und sagen, wie sieht es denn aus? Mein Steuerberater hat mir jetzt einen Top-Tarif angeboten. Soll ich da zugreifen oder brauche ich den gar nicht? Und wir sagen, eigentlich ist das Modell so einfach gestrickt, in Anführungsstrichen, was die tatsächlichen Angaben angeht, die man machen muss, dass man das auch ohne Steuerberater hinbekommt und eben auch auf uns bauen kann. Auch wir unterstützen, wie gesagt. Und letzten Endes geht es im Wesentlichen darum, die tatsächlichen Angaben zusammenzutragen, mhm, und das dann entsprechend auszufüllen, das Formular.
Und man muss natürlich dazu wissen, dass die Steuerberater von dem Grundsteuerthema alles andere als beglückt sind, weil das natürlich eine Arbeit ist, die jetzt einmalig anfällt, die jetzt einmalig einen enormen Aufwand verursacht, wenn man das richtig machen will. Und was mache ich mit den Kräften, die ich dafür eingestellt habe, hinterher? Dann habe ich sie alle und brauche sie nicht mehr. Also das ist auch für die Steuerberater eine recht komplizierte Geschichte jetzt im Moment gerade. Also ich glaube tatsächlich, dass man die Steuererklärungen weitgehend selber ausfüllen kann. Man muss sich damit beschäftigen, ja, aber es geht. Was dann hinterher mit dem Steuerbescheid wird, wo man den dann prüfen lässt, muss man sich überlegen, kann man aber auch bei uns prüfen lassen.
Aber es macht Sinn, sich jetzt schon in diese Thematik einzulesen, auch wenn, wie gesagt, diese Erklärungsfrist erst am 1. Juli beginnt. Und diese Steuerformulare sind jetzt auch schon einsehbar, Herr Schelenz. Ist das richtig?
Das ist richtig. Die Steuerformulare finden Sie, Herr Flom hat es gesagt, im Internet auf www.grundsteuer-hamburg.de. Da sind die Formulare schon vorhanden. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich jetzt schon mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn wir hatten es angesprochen, möglicherweise muss man sich einen Grundbuchauszug besorgen, möglicherweise braucht man eine Wohnflächenberechnung und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema, wie gebe ich dann letztlich die Steuererklärung ab?
Richtig.
Da stellt sich die Finanzbehörde vor, dass das grundsätzlich über Elster läuft.
Also online passiert?
Online, genau. Richtig. Das bedeutet, dass wenn ich keinen eigenen Elster-Zugang habe, dann kann ich und darf ich auch den Elster-Zugang von meinen nahen Angehörigen nutzen. Auch das ist möglich. Aber wenn ich nun gar nichts habe, dann muss ich den Zugang beantragen. Und zurzeit liegen die Bearbeitungsfristen bei 14 Tagen um und bei. Das heißt, nach 14 Tagen kriege ich meine Zugangsdaten. Ich vermute, dass je näher wir an den 1.7. rankommen, diese Bearbeitungsfristen entsprechend sich verlängern werden, weil mehr und mehr Leute auf die Idee kommen, diesen Zugang zu beantragen.
Und wenn jemand keine Angehörigen hat und gar keinen Internetzugang, wird da gar keine Ausnahme gemacht?
Doch, es gibt die sogenannte, den sogenannten Härtefallantrag. Mhm. Da muss man sich dann an das zuständige Finanzamt wenden und dort beantragen, dass man weder einen Computer hat, noch in der kurzen Zeit sich einen anschaffen kann, beziehungsweise die notwendigen PC-Kenntnisse sich besorgen kann in der Zeit. Und dann muss man eben das entsprechend darlegen und hat am Ende, wenn der Bescheid oder der Antrag positiv beschieden wird, dann die Möglichkeit, eben das Ganze auf schriftlichem Wege als Formular abzugeben. Okay. Beim Finanzamt.
Herr Flamm, dann sind alle Daten vorhanden. Gehen wir mal davon aus, die sind alle vorhanden und das Finanzamt kann jetzt loslegen. Wann wird denn dann tatsächlich das erste Mal vom Finanzamt gesagt, so, das ist die Grundsteuer, die du ab sofort zu zahlen hast?
Naja, es gibt einmal den Grundsteuermessbescheid und den Grundsteuerbescheid. Angekündigt sind die für den Herbst 2024. Also da wird eine ganze Zeit vergehen. Da wird jetzt erstmal dann ein gutes Jahr erstmal gar nichts oder was heißt ein gutes Jahr? Also 2023 wird gar nichts passieren. 2024 im Herbst werden die Bescheide dann verschickt werden, weil eben tatsächlich bis dahin einiges von den Finanzämtern eben auch zu leisten und zu tun ist. Danach sind wir wieder dran. Dann werden wir die Grundsteuerbescheide prüfen müssen. Mhm. Und das wird dann nochmal wieder ein großer Batzen Arbeit auch für uns werden. Aber das machen wir natürlich gerne. Dann ist auch jeder aufgefordert, dann auch die Rechtsmittelfrist natürlich zu beachten. Das werden wahrscheinlich dann wieder nur 4 Wochen sein. Und in der Zeit muss man dann eben überlegen, ob man den Grundsteuerbescheid so akzeptiert oder ob man ihn dann nicht akzeptiert. Und für einige wird es dann schon auch, denke ich, vielleicht nicht gerade ein ganz böses, aber doch schon ein bisschen ein böses Erwachen wird es da schon geben. Denn natürlich, das wissen wir ja, wird es für einige eben am Ende auch deutlich teurer, als es bisher gewesen ist. Es wird Objekte geben, für die die Grundsteuer deutlich höher ausfallen wird, als sie bisher gelaufen
ist. So, jetzt wird's spannend. Wer wird das absehbar sein? Herr Schelens, wollen Sie da mal reingrätschen?
Also das Problem, was wir zurzeit haben, ist, dass der Hebesatz eben noch unbestimmt ist. Mhm. Das heißt, sobald die Steuererklärungen Ende Oktober abgegeben sind, wird sich das Finanzamt ranmachen, wird die Daten auswerten und wird schauen, wie hoch der Hebesatz letzten Endes ausfallen wird.
Denn das Ziel ist ja Aufkommensneutralität,
so ist es. Genau, heißt es das, da, ne? Genau so ist es, dass insgesamt das Steueraufkommen so hoch ist wie in der Vergangenheit. Das heißt aber natürlich nicht, Herr Flom hat es gesagt, dass der eine oder andere mehr oder auch weniger Grundsteuer zu zahlen hat, als in der Vergangenheit. Das wird sich dann zeigen und das werden wir gewahr werden dann im Herbst 2024. Wie gesagt, vorher muss der Hebesatz
Also ich gehe mal davon aus, so ein Einfamilienhaus aus den 30er Jahren wird wahrscheinlich, wenn es in guter Wohnlage liegt, deutlich mehr bezahlen müssen. Auch Zinshäuser, die in guter Wohnlage sind und wo eben kaum Ermäßigungen greifen, bis auf die 70% für Wohnlagen allgemein oder für Wohnungen allgemein, die werden wahrscheinlich auch, weil eben die Grundsteuerbescheide schon so alt sind, die da im Moment existieren, die werden deutlich dazu zahlen müssen.
Ja. Genau, also um da nochmal die Brücke zu schlagen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, der Grund, warum natürlich jetzt diese Wohnungen und Häuser mehr zu zahlen haben, liegt eben einfach darin, dass die Werte ganz andere sind mittlerweile, als sie früher waren und das schlägt natürlich dann auch zu Buche bei den ganzen Preissteigerungen und darum wird es in der Tat so aussehen, wie Herr Flom es eben geschildert hat.
Und es könnte sehr, sehr teuer werden für all jene, die Grundstücke haben und sie nicht nutzen. Da gibt es ja die sogenannte neue Grundsteuer.
Das ist die Grundsteuer C, da weiß man ja auch noch nicht, wie hoch da der Hebesatz dann am Ende sein wird, das ist richtig. Mhm. Also das ist aber ein gesondertes Thema, das ist diese Strafsteuer für unbebaut gebliebene Grundstücke, wenn sie bebaubar sind, das ist richtig, muss man gucken. Ich gehe davon aus, dass das nichts bringen wird, das wird völlig am Ziel vorbeigehen, aber wir müssen erstmal damit leben, dass die auch in Hamburg eingeführt wird, ja.
Herr Flom, Sie beraten aber, wenn ich richtig informiert bin, vom Grundeigentümerverband nicht nur die Hamburger Grundeigentümer, sondern Sie haben auch die anderen Lösungen und Modelle im Blick.
Naja, also die Hamburger Grundeigentümer sind es wahrscheinlich in erster Linie, die uns befragen, aber die haben natürlich Grundbesitz nicht nur in Hamburg, sondern auch in Schleswig-Holstein, wo ja das Bundesmodell geltend wird, als auch in Niedersachsen, wo ein eigenes Landesmodell existiert. Und natürlich haben die auch Grundbesitz noch ganz woanders in der Bundesrepublik. Wir beraten alle zu allen Rechtsmodellen, zu allen Grundsteuermodellen. Ah, ja. Das ist relativ wichtig, vielleicht nochmal zu sagen. Wir haben eben unsere drei Experten, die wir dafür jetzt gesondert abstellen, und die werden zu allen Modellen beraten. Das wird jetzt in der Erklärungsphase wahrscheinlich gar nicht so kompliziert werden, weil auch da für das Bundesmodell gar nicht so fürchterlich viele Angaben erforderlich sind. Vielleicht ein Hinweis mal, es ist dann der Bodenrichtwert allerdings anzugeben beim Bundesmodell in Schleswig-Holstein beispielsweise. Und in Schleswig-Holstein hat die Landesregierung schon darum gebeten, ganz dringend, bitte jetzt nicht alle Gutachterausschüsse anzurufen, um dort nachzufragen, wie hoch denn der Bodenrichtwert ist. Die Bodenrichtwerte sollen in Schleswig-Holstein beispielsweise alle noch veröffentlicht werden. Ah, ja. Das ist auch so ein Hinweis. Ansonsten wissen wir eben auch noch nicht so richtig, wie die anderen Bundesländer da im Einzelnen verfahren. Aber wir werden das alles rechtzeitig alles parat haben und werden eben dann auch zu den anderen Bundesländern beraten.
Ja, vielen Dank für diese erhellenden Informationen. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, wahrscheinlich haben wir nicht alle Fragen, alle Themen ansprechen können. Wir werden mit Sicherheit dieses Thema auch nochmal aufgreifen. Sie dürfen gerne, liebe Zuhörer und Hörerinnen, mit Fragen und Anregungen auch die E-Mail-Adresse für unseren Podcast nutzen. Die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge der Grundgedanken.
Genau, und weiterhin viel Spaß mit der Grundsteuer. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.